Wenn sich Dinge verändern und der Markt sich verändert, müssen sich ja auch die Produkte verändern. Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich eine Entwicklungsabteilung haben, eine Forschungsabteilung, dass ihr sagt, okay, damit die Produkte in 5 Jahren immer noch funktionieren, müssen wir was tun. Und wie lange braucht man dafür, bis man eine Idee hat und sie testreif ist in den
Wir
Märkten?
versuchen das immer so schnell wie möglich in die Reihe zu kriegen.
Sind das 6 Monate, sechs Jahre,
Im
sechs Tage?
Osten, sagen wir mal, wenn du, also unter 6 Monaten geht gar nichts, 6 Monate bis ein Jahr, und manchmal, wenn es 1,5 Jahre dauert, dann meckern wir intern.
Okay. Aber das ist so die gängige Entwicklungsphase von euch.
Ja, also so viel schneller geht es gar nicht. Du musst Tests machen, du musst die ersten Muster haben und so weiter und so weiter. Und dann, also von Idee zum ersten Test, 3 Monate, 6 Monate, unter dem geht's gar nicht.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast Hi Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Zweieinhalb Jahre später feiern wir Jubiläum mit unserem Podcast, denn wir beginnen heute mit der ersten Folge der sechsten Staffel. Daher haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar Armin Struckmeier, CEO von Novatex. Armin, wie würdest du auf einer Party jemandem erklären, was Novatex macht?
Oh Gott, wir machen Schalldämpfer für Kinder, Schnuller.
Schalldämpfer für Kinder, Schnuller, okay. Und was macht ihr noch so? Also
Wir machen Babyflaschen, Flaschensauger, ein ganzes Sortiment für Kleinkinder. Das sind so um die 40 bis 60 verschiedenen Artikel. Kernartikel stellen wir selber her in Deutschland. Wir haben auch eine Fabrik in den USA, die dort das Gleiche macht für den US-amerikanischen Markt. Mittelständler, Familienunternehmen, uns gibt es seit 40 Jahren.
cool. Und lass uns mal so ein bisschen früher beginnen. Also in welchem Jahr wurde Novatex gegründet und wie hat das Ganze angefangen? Also wie bist du reingekommen?
Firma wurde 1984 von meinem Vater gegründet mit unserem Partner Wolfgang Schack zusammen. Ich war damals Student und war von Anfang an quasi dabei als Lagerarbeiter, Sekretärin, damals noch mit der Schreibmaschine ohne Computer, oder durfte zum Hauptpostamt fahren und einen Telex rausschicken, was heute gar keiner mehr weiß, was das ist.
Ich auch nicht.
Da wird so ein gelbes Lochband
Okay.
stanzen und dann wird das so durchgejagt. Das war quasi die Frühform vom E-Mail.
Okay.
So fing das an, 84. Lager, bisschen Produktion gehabt und dann so nach und nach uns hochgearbeitet.
Waren es damals schon Babyschnuller?
Ja, das
Und wie
fing,
kommt
also
man darauf?
mein
Ist
Vater
ja.
war Exportchef bei einer Firma in Norddeutschland, damals der Marktführer, und hat sich dann mit Ende 40 selbstständig gemacht oder ein Start-up gegründet, wie das heute heißt.
Ja, okay. Und was glaubst du, was war so für ihn so der Bewegungsgrund, als er meinte Babyschnuller und jetzt nicht irgendwie Reifen oder Automotive oder so, weil das ja damals wahrscheinlich so viele gemacht haben?
Mein Vater ist zweimal ausgewandert und hatte ein relativ, sag ich mal, intensives Leben geführt und viele Erfahrungen gesammelt und konnte halt gut Geschäfte machen. Ein klassischer Exportkaufmann, in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Und der hat damals, glaube ich, 80 Länder betreut. Da
Krass.
war in den 70ern in Teheran, Nicaragua, sonst wo auf dem Planeten und hat halt gesagt, das kann ich auch für mich selber machen und hat angefangen, quasi unseren Business Case damals aufzubauen.
Und wenn du jetzt sagst, 84 gegründet, was waren danach so die nächsten großen Bausteine?
Bausteine war sicherlich, wie wir es geschafft haben, in die Immobilie in Pattensen, die wir damals gemietet hatten, war Lagerhalle und ein richtiges Büro. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und natürlich auch der Fall der Mauer war auch ganz spannend. Wir haben dann die Gelegenheit gehabt, in Sachsen-Anhalt eine Produktion aufzubauen. Da fiel alles zusammen. Fall der Mauer, neue Märkte, Verfügbarkeit von Immobilien, Verfügbarkeit von Menschen, die arbeiten können bei uns. Da passierte ganz viel.
Aber genau dann beginnt es nämlich auch spannend zu werden, weil ich meine, vorher Handel, einkaufen, verkaufen und dann Produktion und da brauchst du ja plötzlich Prozesse, Strukturen, Maschinen, eine Forschung, eine Entwicklung. Wie ist da so diese Phase gewesen mit, wir fangen jetzt an zu produzieren? Wie kann ich mir das vorstellen?
Sehr spannend. Wir sind ja keine Ingenieure, wir sind gute Verkäufer, haben Ahnung vom Marketing, haben ein gutes Gespür für den Markt, auch ein gutes Gespür für Produkte, hatten aber nicht viel Ahnung, wie man die Sachen herstellen kann, sollte, musste.
Das ist erstmal ein mutiger Schritt, dass man sagt,
schaffen wir schon irgendwie. Und haben uns das dann über die Jahre angeeignet, indem wir auch gute Mitarbeiter in unser Team reingeholt haben und haben das halt sukzessive hochgefahren. Der traditionelle Weg, Scheibe für Scheibe, Stück für Stück, nicht synthetisch, wie man es vielleicht heute macht mit dem Startup-Kapital innerhalb von einem halben Jahr von 1 auf 100. Wir sind wirklich von 1 auf 100 mit 1, 2, 3, 4, 5, einen Schritt nach dem anderen hochgefahren.
Okay, und das heißt aber dann wirklich, dass ihr dann angefangen habt, euch Maschinen zu kaufen, weil Baby schon besteht so ein bisschen aus Plastik, ein bisschen aus Gummi?
Ist das Kautschuk? Damals war es noch Gummi, okay. In den 80ern. In den Anfang der 90er kam dann Silikon, was ja heute quasi das Hauptmaterial ist. Ja klar, wir mussten uns Quellen suchen, wo wir die Maschinen einkaufen können, und Mitarbeiter finden, die diese Maschinen bedienen können und so weiter und so fort. Das war eine lange Lernkurve.
Und wie weit geht dann die Wertschöpfung? Kauft ihr dann eher die Komponenten ein und baut ihr dann zusammen? Oder
wir kaufen aktuell das Granulat ein und bei uns werden die Kunststoffteile gespritzt im Spritzgießverfahren. Die Silikonteile werden auch im Art Spritzverfahren hergestellt. Die werden dann automatisch über Geräte montiert oder Robbys, wie wir sie nennen. Wir haben auch Dekorationsmaschinen, Tampondruck, Siebdruck und so weiter und so weiter. Und wir haben Verpackungsmaschinen. Das heißt also vom Granulat bis zum fertigen Produkt bei uns im Werk.
Und ihr habt einen Standort in Amerika.
Richtig.
Wie kam das zustande?
Wir waren immer exportlastig, hatten gute Verbindung in die USA. Die Familie hat lange in den USA gelebt. Also meine Eltern sind unabhängig voneinander in den 50ern und 60ern ausgewandert, haben sich drüben kennengelernt, sind zurückgekommen nach Deutschland Mitte der 60er, dann nochmal ausgewandert mit mir im Gepäck und Mitte der 70er zurückgekommen mit meinem Bruder im Gepäck. Also das war dann so ein bisschen hin und her. Und hatten schon immer eine gute Verbindung in die USA. Und es gab damals eine große Ausschreibung für einen großen Pharmakonzern in den USA. Die brauchten Flaschensauger für ein bestimmtes Werbeprojekt. Und wir haben den Zuschlag bekommen. Und das haben wir dann in Ashland, Ohio, das ist wirklich Mitte Ohio, zwischen Cleveland und Columbus, ein Werk gebaut. 2006 war das.
Aber wegen einer gewonnenen Ausschreibung. Also es ist ja wieder sehr mutig, weil man könnte ja auch denken, für eine Ausschreibung lohnt sich das nicht. Was passiert danach? Kann ich danach mein Geschäft weiterhin aufbewahren?
Das ist eine große Ausschreibung gewesen. Also das ist der vielleicht der weltgrößte Einzelauftrag für Flaschensauger. Das ist so ein Bereich 60, 70 Millionen Stück im Jahr.
Okay, aber trotzdem sind diese Flaschensauger ja im Verkauf vielleicht ein Euro, zwei Euro?
Da kriegt man Cent, weniger wie 10 Cent für.
Echt? Krass. Also das würde ja auch bedeuten, dass ihr dann auch um jeden Cent ja auch dann kämpft. Ja, sowohl klar, in der Verhandlung, als auch in der Einsparung bei der Produktion.
Also, das ist auch ein ganz hartes Geschäft. Wir reden hier mit einem Großkonzern. Du bist ein kleiner Zulieferer, aber sehr speziell. Also das Werk, was wir in Ohio haben, ist, glaube ich, das einzige auf der Welt, was speziell diese Variante der Technologie einsetzt und dieses Material verwendet, was dort eingesetzt wird. Und das läuft jetzt auch schon fast 20 Jahre.
Und ihr habt ja auch in den Produkten, habt ihr ja auch immer wieder patentierte Produkte.
Richtig.
Weil ihr viel auf Forschung setzt und auf Innovation setzt. Wenn man jetzt so hört, Babyschnuller und Innovation, klingt erstmal so ein bisschen paradox, als würde das gar nicht so zusammenpassen. Aber kannst du mal das so ein bisschen erläutern?
Es gibt, auf der einen Seite ist es sehr schwierig. Die Produkte gibt es schon sehr lange und es gibt nicht viele Optimierungsmöglichkeiten, aber wir haben im Wesentlichen durch meinen Vater in Zusammenarbeit mit Professor Hinz von der Uni Witten-Herne.
Okay.
Nicht ganz sicher, ob das richtig war. Haben wir einen Schnuller entwickelt in den frühen 2000ern, der eine Zahnfehlstellung vermeidet. Und haben das dann auch über eine mehrjährige Studie beweisen können. Wirklich wissenschaftliche Studie mit vielen Probanden. Und das war meinem Vater immer ein Anliegen, einen Schnuller herzustellen, der gut für die Kinder ist, weil der ist seit den 70ern in der Branche gewesen und hat immer gespürt, dass Schnuller kritisiert wurden, weil Kinder eben dadurch auch Zahnfehlstellungen kriegen konnten. Weniger wie mit dem Daumen, aber trotzdem immer noch nicht optimal. Und da hat er viel Energie reingesteckt, die richtigen Partner zu finden, und haben wir halt ein richtiges Patent bekommen. Und das ist eigentlich auch einer unserer Schlüsselartikel im Bereich unseres Markengeschäftes.
Das klingt aber so ein bisschen, als wäre ein Schnuller für euch eher ein medizinisches Produkt.
Dürfen wir nicht sagen. Okay. Die Zone dürfen wir nicht rein. Es ist ein ganz normales Konsumprodukt, was konsumiert wird und wenig Geld kostet. Und Medizinprodukt ist eine ganz andere Branche. Da wollen wir auch nicht rein.
Gibt es trotzdem auch die Schnuller auch jetzt in Apotheken oder sowas?
Ja, kann man da auch kaufen. Aber der Hauptmarkt sind Drogeriemärkte.
Drogeriemärkte, okay. Das heißt, wenn ich jetzt in Rossmann reinlaufe, in Berlin oder Hamburg, egal wo, sehe ich eigentlich in jeder Rossmann-Filiale eure Produkte.
Du kannst zum Beispiel unseren Dentistar dort finden. Das ist das Produkt, was ich eben beschrieben hatte. Der Schnuller, der Zahnfehlstellungen vermeidet oder vermeiden kann. Da findest du uns. Wir machen auch andere Geschäfte, wir machen auch viel Eigenmarke für Rossmann. Das ist ein sehr guter Partner von uns.
Und Eigenmarke heißt, dass ihr für Rossmann produziert und die dann selber ihr Label drauf
kleben
und dann selber vermarkten.
Genau.
Das heißt, da macht ihr nur noch Produktion.
Richtig, wir haben ein ganzes Sortiment an Artikeln, die wir an Rossmann liefern, unter der Rossmann-Eigenmarke. Und ja, das ist also auch ein sehr spannendes, anspruchsvolles Geschäft.
Würdest du sagen, dass die Wertschöpfung des Unternehmens zur Hälfte Produktion ist und zur Hälfte Handel?
Ja, das kommt etwa hin.
Und das würde ja bedeuten, dass aber dann Produktion ja später dazu kam. Und das würde bedeuten, dass eigentlich die großen Erfolgsfaktoren von euch in der Historie betrachtet, die Erschließung der Produktionsstandorte waren.
Nur als Händler hätten wir das nicht erreichen können, was wir heute haben. Das ist die Kombination von beiden. Oft ist es so, dass Quellen gesucht werden, auch gerade in Europa oder in Deutschland oder in der anderen Fall in den USA, die ganz bestimmte Artikel herstellen. Und einen Schnuller herzustellen ist sehr schwierig. Das ist kein einfaches Produkt. Eine gute Babyflasche herzustellen ist auch sehr schwierig. Einen gut ventilierten Flaschensauger herzustellen ist auch sehr schwierig. Hast du diese Sachen?
Warum ist das so schwierig? Also worauf kommt es an? Warum
Ventilation, ist Qualität, es gibt eine ganze Litanei an chemischen Sachen, die man vermeiden muss oder die man erfüllen muss. Das ist ein hochkompliziertes Geschäft. Du erfüllst quasi die Norm von einem Medizinprodukt, kriegst aber nur das Geld, als wenn du einen Konsumartikel herstellst. Also Aha. Das, was du vor uns gesagt hast, das war Aha. schon sehr nah dran. Und wenn du dieses Plateau erreicht hast, dann noch ein paar andere Handelsartikel dazu zu verkaufen, ist dann nicht ganz so kompliziert.
Mein erster Gedanke wäre gewesen, wenn ich Babyschnuller und so die Flaschen im Drogeriemarkt sehe, dass die Sachen aus China kommen oder aus Asien kommen. Warum denken wir so?
Na gut, weil viele der Konsumartikel aus Asien kommen. Gerade wenn sie aus Plastik sind oder verschiedene Elemente haben, die dort ja auch recht günstig hergestellt werden können. Und ein Teil unserer Artikel kommt ja auch aus China oder aus Asien, wenn es jetzt um Flaschenbürsten und andere Accessoire-Artikel geht. Aber die Kernartikel kommen aus Deutschland.
Aber ist der Arbeitsmarkt und generell der Markt nicht zu teuer für euch? Also bringt das euch nicht in Schwierigkeiten?
Das ist ein Balanceakt. Zwischen Automatisierung, der Mehrwert, der bezahlt wird, weil noch Made in Germany was darstellt.
Kannst du das so aus deiner Erfahrung noch bestätigen, dass Made in Germany immer noch?
Es gibt Länder.
Du gibst uns Hoffnung.
Die gibt es immer. Es gibt viele Märkte, Länder, die lieber ein Produkt aus Deutschland kaufen und auch bereit sind, da 20% mehr für zu bezahlen, als wenn sie einen Artikel aus China einkaufen.
Und hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du auch mal nach China auswandern könntest und dort mal den Markt angreifst, oder war das
eine Option? Unser Sohn Alexander, der lebt in Hongkong seit 10 Jahren. Das heißt, wir kennen den chinesischen Markt sehr gut. Es ist auch ein schwieriges Geschäft dort, weil die halt ihre eigenen Quellen haben. Aber man hat als deutscher Nischenanbieter immer eine Chance, da auch mitzuspielen, aber eben nur auf kleiner Flamme. Das ist jetzt kein Riesenmarkt.
Okay. Aber
für uns.
In wie vielen Ländern gibt es Novatex-Produkte?
Ich schätze mal so 60 im Moment.
In 60 Ländern. Mhm. Also auch in Amerika, Standort, ja. Ist ja klar.
Ja.
Das heißt aber, wenn ich in Amerika dann in Walmart reinlaufe oder...
Wirst du sehr viele von unseren Artikeln sehen, aber nicht unter unserem Namen.
Ah, okay.
Also wir in Amerika okay. Sind wir nicht aktiv mit unseren Marken. Dort beliefern wir den Marktführer.
Ja.
Ja.
Okay. Und das Thema Verhältnis zwischen... den, also ihr als Lieferant und die DMs, Rossmanns dieser Welt, da bekommt man immer so, ich hatte auch hier mal Geda Labels hier sitzen, Geda Labels vermarktet Tassen, die kaufen sich Lizenzen ein von SpongeBob, drucken das auf eine Tasse drauf, verkaufen das dann in einer Rossmann-Filiale zum Beispiel und die haben halt darüber berichtet, dass halt die ganzen großen Märkte halt da wirklich immer den Preis drücken und dass da auf jeden Euro drauf ankommt und dass halt eher der Händler verdient als der es liefert. Wie siehst du das?
Das ist im Prinzip eine Art Arbeitsteilung. Der Händler vermarktet die Verkaufsfläche, steht selber im harten Wettbewerb mit anderen Händlern oder Läden in dem Fall. Und das ist eine Kombination zwischen Qualität, welchen Preis du am Markt umsetzen kannst und zu welchen Kosten du dieses Produkt zum Regal hinschaffst.
Und was ist so der größte Unterschied zwischen den Händlern in Deutschland und Amerika?
Wow. Die Amerikaner, also sie sind alle knallhart. Das ist also ein ganz knallhartes Geschäft. Die Amerikaner sind noch mal um Kategorien größer. Also man muss sich vorstellen, Amerika ist der größte homogene Konsummarkt der Welt. China lasse ich jetzt mal raus und Indien, weil die sind halt anders aufgestellt. Es sind 360 Millionen Menschen, die alle mit einer Sprache und einer Verpackung und über einen Händler indirekt bedient werden können. Europa sind mehr Leute, aber es fragmentiert. Du hast, keine Ahnung, 26 verschiedene EU-Mitglieder und so viele verschiedene Sprachen und alle müssen ihren Text auf der Verpackung haben. Also kannst du nicht mit einer Verpackung alle Länder bedienen. Die unterschiedlichen Länder haben auch unterschiedliche Händler. Teilweise hast du den gleichen Händler in vielen Ländern, aber brauchst du nach Dänemark fahren, hast du einen ganz anderen Markt oder Frankreich und so weiter. Also es ist fragmentiert, macht es kleinteiliger, schwieriger, geringere Auflagen, höhere Kosten und so weiter und so weiter. Also das ist so ein bisschen Äpfel und Birnen. Und die Amis sind halt noch eine Stufe krasser wie die Europäer.
In welcher Hinsicht?
Der Punch ist größer. Also wenn du da bei Walmart gelistet wirst oder Target, dann sind das Dezimalstellen mehr Ware, die du durch ein Gespräch oder einen Deal darstellen kannst. Mhm. Ist aber auch viel, viel härter.
Würdest du auch sagen, dass die Geschäfte in Deutschland oder in Europa in dem Sinne nachhaltiger sind, weil man in Amerika auch schneller wieder rausfliegen kann?
Ja, absolut. Also nicht, dass das jetzt hier, das ist auch sehr hart hier bei uns. Wenn du nicht performst, bist du raus. Aber hier ist man noch höflich und nett und redet miteinander und kriegt vielleicht noch ein Abschiedsgespräch, ja. Dann wirst du einfach zack ausgelistet.
Und aber wie sehr kannst du überhaupt deinen Erfolg beeinflussen? Ich meine,
du musst gut wetten.
Geht es dann um die Regalplatzierung? Geht ja, es dann?
Du musst gut wetten. Du darfst nur, du musst dir sicher sein, dass das Produkt auch wirklich geht. Sonst.
Macht ihr überhaupt Marketing im B2B2C-Bereich?
Also, ja, also ist heute machst du alles über Social Media im Wesentlichen. Aber wir haben in Amerika ein paar Wetten laufen. Teilweise Eigenmarken, teilweise gehen wir jetzt auch selber mit was ins Regal, versuchen das bei Walmart reinzukriegen. Da muss man halt mutig sein.
Was ist gerade deine größte Wette?
Wir haben einen License-Deal mit der NFL gemacht für USA und werden dort Babyartikel mit den 32 NFL-Mannschaften versehen und verkaufen. Das ist eine ganz spannende Wette.
Und ab wann ist das quasi live?
Fängt jetzt erstmal online an, wird wahrscheinlich in 8 Wochen nach und nach hochfahren.
Gutes Stichwort, online. Ihr werdet ja auch bestimmt irgendwann auf die Idee gekommen sein und gesagt haben, okay, es gibt ja jetzt sowas wie Amazon, alle kaufen online, warum verkaufen wir nicht online? Entweder über Plattformen, eben wie Amazon, oder selber über einen Online-Shop. Was sind da eure bisherigen Versuchungen?
Also wir haben eine eigene Online-Firma in unserem Konstrukt drinne, was inzwischen sehr erfolgreich insbesondere bei Amazon verkauft. Das wächst, ich glaube, letztes Jahr um 30% gewachsen.
Okay, ist aber im Gesamtumsatz betrachtet immer noch nur ein paar Prozentpunkte vom...
10% macht das.
10%.
Aber es wächst.
Okay, und ihr habt wie viele Mitarbeiter in Deutschland und Amerika insgesamt?
Also wir haben in Deutschland etwa knapp 100 im Moment und in den USA 80.
Okay, da macht man vermutlich, hätte ich jetzt so geschätzt, 70, 80 Millionen Euro Umsatz?
Vielleicht die Hälfte.
Die Hälfte, okay. Das heißt, dann ist aber euer Online-Umsatz 10%, also so 4, 5 Millionen.
Ja.
Okay. Und aber da sagst du, da wette ich drauf, in 5 Jahren ist das deutlich mehr.
Ich komme mal von der anderen Seite. Wir stellen Artikel her und wir haben Problemlösungen für Konsumenten, für junge Eltern. Wir haben Artikel, die Sinn machen für die Babys in allen möglichen Ausprägungen und Anwendungen. Jetzt will ich mein Produkt oder unser Produkt an den Endverbraucher bringen. Ich habe 2 Wege. Ich kann direkt gehen über online, ich kann indirekt gehen über einen Händler. Beim indirekten Weg verkaufe ich mehr pro Deal, Listung bei Rossmann,
Marge.
So und so viel. Aber ich muss immer jemand anderes davon überzeugen, mir eine Chance zu geben, in seinem Regal zu sein. Beim Online-Geschäft gehe ich direkt raus. Es ist aber eher ein Skill-based Business Case. Ich muss halt Amazon können oder muss Google können oder muss Online-Shop können. Und es ist halt eine andere Art des Spiels. Aber langfristig wird sich im Online-Geschäft die Werkbank oder die Marke durchsetzen. Und die ganzen Arbitrage-Leute werden nach und nach rausgespült. Und wir haben ja beides. Also haben wir dann eine ganz gute Karten.
Sag mal, wir haben es eben gerade so ein bisschen übersprungen. 2006 kam ja USA. Und war das auch ungefähr die Jahreszahl, wo du dann dich entschieden hast, du gehst jetzt ins Family-Business und willst auch da Geschäftsführer werden? Oder wann kam das eigentlich?
Das sage ich mal, da gab es eigentlich nie groß eine Alternative. Das war so dynamisch und so spannend, das Geschäft, dass ich mein Studium in Hannover zu Ende gemacht habe, bin zum Hauptstudium gar nicht mehr hingefahren. Ich habe nur noch meine Arbeiten geschrieben, habe schon die ganze Zeit voll in der Firma gearbeitet. Und mein Vater hat mir, er wurde 65, ich wurde 36, hat mir quasi die Schlüssel der Firma gegeben. Also ich habe relativ früh die Geschäftsführerposition zusammen mit meinem Bruder, der ist 8 Jahre jünger, sind dann dazugekommen. Wir hatten noch unseren Partner Wolfgang Schack, der uns die ganze Zeit begleitet hat. Aber ich bin jetzt fast 60, ich habe seit 25 Jahren hier quasi die Schüssel in der Hand.
Und war das von deinem Vater ein harter Cut oder war das so ein begleitender?
Nö, der ist ja immer noch quasi dabei, ganz, ganz weit im Hintergrund. Jedes Mal fragt er, was dies und das und jenes und kennt sie halt auch gut aus. Das ging fließend.
Was glaubst du, was waren so die Erfolgsfaktoren von der Zeit von deinem Vater? Was war auch damals so ein bisschen anders
guter
als jetzt?
Guter Kommunikator. Sehr guter Kommunikator. Du musst halt mit Leuten umgehen können. Ist heute immer noch so.
Und was hat sich jetzt zu jetzt verändert? Also was war damals total relevant, um erfolgreich zu sein auf dem Markt, was jetzt nicht mehr so?
Eigentlich nicht viel. Es ist sehr ähnlich. Es ist heute nur schneller. Es ist viel, viel schneller, viel höhere Kommunikationsgeschwindigkeit. Mhm. Überleg mal, wir haben früher einen Brief geschrieben an jemand, da war das Angebot drin. Der hat es durchgelesen, hat uns einen Brief zurückgeschrieben. Es sei denn, der hat uns einen Telex geschickt, vor uns beschrieben. Geht heute blitzschnell.
Beobachtest du auch so, weil du jetzt meintest, passiert alles schneller und dynamischer, auch die Marktplätze, die jetzt schneller irgendwie kommen und dann wieder gehen könnten? Ich meine, ist jetzt noch nicht in eurem Bereich, aber sowas wie Temu und Shein kommt plötzlich auf den Markt, könnte auch wieder verschwinden. Action wird gerade riesig in Deutschland, eröffnen überall Filialen.
Hat es schon immer gegeben. Es gibt immer Bewegung im Markt. Und es ist sicherlich heute ein bisschen schneller wie früher. Und man muss halt sich darauf einlassen und muss beweglich sein. Das ist ja der Vorteil vom Mittelstand oder von nicht ganz so großen Firmen, dass sie halt relativ schnell auf solche Sachen reagieren können.
Aber habt ihr da also vielleicht 2 Leute, die irgendwie jeden Tag analysieren und sagen, das sind jetzt neue Märkte, da müssen wir jetzt irgendwie reingehen? Gibt es irgendwelche Firmen, die ihr gerade beobachtet oder wo ihr gerne reingehen wollen würdet oder neue Märkte?
Wir haben einige interessante Sachen am Kochen, über die möchte ich jetzt nicht reden.
Ja.
Aber wir beobachten sehr genau, was am Markt passiert. Sei es neue Marktformate, sei es interessante Länder. Wir sind ja auch exportstark, die aktuell interessant sind. Beispiel nur Indonesien. Das ist jetzt ein ganz spannendes Land. Die machen gerade den Sprung in, sage ich mal, zweite Welt plus. sage ich mal, kriegen, die Kaufkraft steigt sehr schnell. Und das ist so ein bisschen wie China Anfang der 2000er. Und der Markt ist noch offen, der ist noch nicht verbarrikadiert. Nur mal so als Beispiel. Und das ist ein Land mit 250 Millionen Menschen.
Aber auch deutlich weniger Kaufkraft, oder?
Klar, aber addier das mal zusammen und die haben viele Babys.
Ah, okay. Und du hast mal gesagt gehabt, in dem Termin, als wir uns kennengelernt haben, du hast ja eigentlich, das schätze ich an dir, ganz gute Einblicke, was gerade auf der Welt passiert. Weil ihr arbeitet in Amerika, du hast, ich meine, einen Sohn in Japan.
In Hongkong.
In Hongkong. Und bekommst halt sehr viel mit, was so rechts und links passiert. Wie würdest du so generell so die globale wirtschaftliche Entwicklung aktuell beschreiben? Ich frage gerade
anspruchsvoll, Armin. Anspruchsvoll. Das ist die letzten, ich bin jetzt 40 Jahre im Geschäft und 40 Jahre beobachten wir die Welt und die Welt hat sich halt verändert, es sind Teile aufgegangen, ne, Fall der Mauer, China machte auf und so weiter und so weiter. Also der Globus, es gab eine starke Globalisierung, die jetzt gerade wieder zurückgedreht wird. Es gab, sag ich mal, so 10, 15 Jahre, wo nicht viel passiert ist. Also außer so Geschäft, man hat halt seine Sachen gemacht und seine Wetten abgeschlossen. Dann kam aber sowas wie Corona. Buff, hat noch nie einer auf dem Schirm gehabt, dass sowas passieren könnte, eine Pandemie. Dann haben wir Europa, aber wieder einen Krieg. Ukraine wird von den Russen überfallen oder von Putin überfallen.
Hat Corona einen Einfluss auf euch gehabt?
Ja klar, logisch. Da war 3 Monate, ging gar nichts. Und dann auf einmal haben wir gemerkt, dass unser Geschäft doch wieder geht. Also es war, weil keiner wusste, was passiert. Das ist Planbarkeit, du musst ja als Unternehmer immer wieder Wetten abschließen und wenn etwas kommt, was du nicht ausrechnen kannst, dann weißt du auch nicht, wie du mit umzugehen hast. Und das ist ja jetzt wieder auch der Fall mit den Tarifen von der aktuellen Administration in den USA. Das ist auch was Neues, dass auf einmal so, so krass mit dem Instrument gespielt wird. Das kann auch keiner ausrechnen, was jetzt passiert.
Wenn sich Dinge verändern und der Markt sich verändert, müssen sich ja auch die Produkte verändern. Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich eine Entwicklungsabteilung haben, eine Forschungsabteilung, dass ihr sagt, okay, damit die Produkte in 5 Jahren immer noch funktionieren, müssen wir was tun. Und wie lange braucht man dafür, bis man eine Idee hat und sie testreif ist in den Märkten?
Wir versuchen das immer so schnell wie möglich in die Reihe zu kriegen.
Sind das 6 Monate, 6 Jahre, 6 Tage?
Sagen wir mal, wenn du also unter 6 Monaten geht gar nichts, 6 Monate bis 1 Jahr und manchmal, wenn es 1,5 Jahre dauert, dann meckern wir intern.
Okay, aber das ist so die gängige Entwicklungsphase von euch?
Ja, also so viel schneller geht's gar nicht. Du musst Tests machen, du musst die ersten Muster haben und so weiter und so weiter. Und dann, also von Idee zum ersten Test, 3 Monate, 6 Monate, unter dem geht's gar nicht.
Und dann passiert es vielleicht auch mal häufiger, dass dann auch mal es getestet wird und festgestellt wird nicht verkauft.
Ja klar,
muss genug sofort wieder eingestellt werden.
Sagen wir mal, variierst du oder die Wette war nicht richtig. Also es gibt, das ist eigentlich das Wichtigste, was du machen musst. Du musst halt immer wieder am Puls der Zeit sein, sei es Technik, sei es der Geschmack, reicht auch schon die Farbe. Also man braucht das sich gar nicht so technisch vorstellen. Geschmäcker ändern sich. Pastellfarben und du hast deine ganze Sortiment ist Pastell, super, und nächstes Jahr ist Neon und du hast verkaufst nichts.
Also kann man das wirklich an der, also ist Farbe wirklich so krass ein ausschlaggebender Punkt, dass man.
Du bist junge Eltern und dein Kind, du bist jetzt vielleicht aus den ersten 6 Monaten raus und hast so dein erstes Kind so halbwegs im Griff vielleicht. Und dann sind Farben halt wichtig.
Und was ist aktuell unsere Farbe des Jahres in Deutschland?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht, weil das lasse ich das Team machen, da bin ich schon zu alt für.
Okay, aber du meinst eben, ihr könnt sehr gut Marketing. Wie marketinglastig seid ihr überhaupt? Ich meine, am Ende des Tages klingt erstmal auf den ersten Blick halt unspektakulär, Babyschoner. Also wie kann man das denn emotionalisieren?
Du musst, also viel spielt im Regal. Das heißt, das Produkt muss richtig aussehen, richtigen Farben haben, richtigen Funktionen haben, Verpackung muss cool aussehen.
Packaging ist wichtig.
Packaging ganz wichtig. Du hast ja nur Millisekunden im Regal, um die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu kriegen. Das Regal ist voll. Das muss also alles richtig austariert sein. Und dann muss man das Ganze noch heutzutage mit einer vernünftigen Social Media Energie begleiten. Da sind wir gerade schwer am Schrauben.
Und sowas wie Influencer oder sowas? Also
ja, das ist absolut doch relevant. Das ist jetzt etwas, so was
vielleicht Mama-Vlogger oder sowas.
Genau, das ist alles relevant. Also die Sachen hat es vielleicht vor 8 bis 10 Jahren nicht so gegeben. Das ist jetzt wieder neu. TikTok ist ganz spannend. TikTok hätten wir vor 5 Jahren gar nicht drüber geredet.
Okay.
Alles neu. Also es bewegt sich alles. Facebook ist schon wieder out und so weiter.
Aber euer Marketing-Spend ist jetzt nicht vergleichbar jetzt wie mit Red Bull, die irgendwie 30% ihres Umsatzes ausgeben für Marketing.
Also wir sicherlich geben wir da noch zu wenig aus, aber wir forcieren das jetzt. Idealerweise, also unsere Zielgruppe ist vielleicht immer so 2-3 Jahre im Spiel und kommt immer wieder neu. Das heißt, also wenn ich dich als Kunden gewinne und ich verkaufe dir Jogging-Schuhe, die habe ich vielleicht 30 Jahre, die Kundengewinnung. Und unsere Kundengewinnung ist immer wieder neu. Also wenn du auch was falsch machst, dann hast du es in 3 Monaten oder in einem Jahr korrigiert und hast es richtig gemacht, musst du es nächstes Jahr wieder neu machen. Und dadurch, dass sich der Markt auch in der Kommunikation, auch in der Ansprache immer wieder verändert, musst du halt immer wieder das Rad neu drehen.
Und dein Customer Lifetime Value ist doch gar nicht so hoch, ne? Also nee, ich meine,
gar nicht. Es sei denn, du hast ein zweites oder ein drittes Kind.
Genau, aber auch dann ist der jetzt nicht irgendwie immens hoch. Nee. Das heißt, du darfst gar nicht pro Kunde viel Geld ausgeben, richtig, im Marketing.
Richtig. Es sei denn, ich verdreifache den Preis. Aber das ist dann nicht wieder marktgerecht. Das
aber gibt es dann eigentlich so ein Premium-Segment für Babyschnuller?
Bisschen ja, aber nicht so krass wie bei anderen Produktgruppen.
Ist aber nicht für euch interessant.
Nur Dentista ist ein Premium-Produkt. Eher von der Qualität, ist ein bisschen teurer wie, sag ich mal, das Einstiegsprodukt im Regal. Aber da reden wir über 1 Euro mehr pro Teil oder 2 und nicht 20.
Was kostet so ein Dentista aktuell im Regal? Weißt du das?
Gute Frage. Ich glaube, 5 Euro für 2 oder so. Oder 3. 5 Euro für 3.
Okay.
Oder 6 für 3, irgendwie sowas.
Okay. Und was für einen Einfluss haben politische Entscheidungen auf euch? Ich meine, wenn jetzt die Energiekosten steigen in Deutschland, dann habt ihr höhere Kosten. Auf der anderen Seite, wenn in Amerika ein Trump gewählt wird und man nicht so richtig weiß, was passiert.
Planbarkeit. Du kannst dich auf alles einstellen als Unternehmer. Man ist ja eh hart gesotten und viele Sachen schon erlebt, aber du musst halt eine gewisse Planbarkeit haben. In Europa sind wir eigentlich relativ gut unterwegs. Tolles Land, um Geschäfte zu machen. Wir meckern immer, die Deutschen meckern ja immer sehr viel, aber eigentlich ist es ein geiles Land.
Und was denkt sich aber ein Armin Struckmeier an dem Tag, wo Trump gewählt wird? Also sagst du, hat für uns keinen Einfluss aufs Geschäft?
Sagen wir mal oder? So, das war klar, Trump 2 würde schon einiges aufwirbeln. War dann doch überrascht, was er alles aufgewirbelt hat. Die Europäer meckern traditionell immer über republikanische Präsidenten. Das war bei den anderen letzten 3 auch der Fall, an die ich mich noch erinnern kann. Ruhig bleiben. Kannst du eh nicht ändern, damit umgehen. Das ist so eigentlich die Regel.
Okay. Und würdest du sagen, man hat gerade in Amerika so eine Aufbruchstimmung und man will wieder mehr machen, mehr Deals abschließen?
Oh, wow, also das ist ganz schwer auszurechnen, was da passiert, weil die sind auf einer Agenda, die rollen da eine Agenda ab. Ob die richtig oder falsch ist, wird die Zeit sehen. Ich bin da sehr vorsichtig, was rein zu interpretieren. Ich reagiere eher drauf, was, sag ich mal, dort gemacht wird. Das Problem ist nur, das, was dort gemacht wird, ist nicht fix. Das ist das größte Problem. Also wenn du 100% Tarife reinpackst, dann ist es halt so, dann musst du mit umgehen. Aber wenn du das in 3 Wochen viermal änderst, dann hast du halt ein Problem, dann kannst du nichts machen.
Thema Planbarkeit.
Planbarkeit.
Und was können die Amis richtig gut, was sie nicht können?
Wow. Sagen wir mal so, wir haben ja Fabrik hier, Fabrik da. Unsere Produktionskosten sind geringer bei gleicher Technologie. Das heißt, unsere Mitarbeiter hier in Europa oder Deutschland sind besser geschult. Die Leute sind genauso schlau und genauso charakterlich verteilt aufgebaut wie bei uns auch. Aber unser Ausbildungssystem ist halt besser und das merkst du auch in der Fabrik. Also die Leute können halt besser mit den Maschinen umgehen, weil
das ist aber auch spannend zu hören, weil sonst höre ich immer nur so Meckerei, dass unser Bildungssystem nicht gut funktioniert, nicht da ist, wo es sein sollte. Aber ich meine, im Vergleich zu der größten Volkswirtschaft oder einer der größten Volkswirtschaften der Welt, Amerika, ist schon spannend zu hören, dass du sagst, nee, Berufsschule funktioniert noch, Ausbildungssystem ist immer noch besser als Amerika. Und wenn ich Leute einstelle, sind die nochmal anders vorbereitet auf den Job, als wenn man in Amerika jemanden einstellt.
Also okay, bist du an der Spitzenuni USA, in der Spitzenforschung drin, ist ein anderes Spiel.
Ja.
Bist du in der Produktion, Industrie, wir können hier ausgebildete Leute einstellen, die haben einen Gesellenschein oder einen Meisterbrief oder haben eine Ausbildung gemacht oder was auch immer. Gibt's drüben gar nicht. Ja, also der eine sagt, ich habe in der Fabrik gearbeitet, ich habe in der Maschine gearbeitet, ja, okay, das ist ähnlich wie unsere, kommst mal rüber. Oder müssen den Leuten das beibringen. Es gibt dort kein
Meisterbrief.
Gibt sowas gar nicht.
Okay.
Also das ist halt ein anderes System. Und wir erleben, unsere Mitarbeiter in Brecker sind auch gut und motiviert und sind tolle Leute. Aber 1:1 im Vergleich merkst du halt den Unterschied in der Summe.
Krass, okay. Und was vor allem die Deutschen besser können, würdest du halt sagen, Zuverlässigkeit und
gut, so kommen alle. Deutschland ist ein geiles Land, Freunde. Also die meckern über alles Mögliche, aber vergleicht, fahrt doch mal rum und guckt mal und arbeitet mal in anderen Ländern. Dann merkt ihr, alleine Pünktlichkeit ist eine Superpower in Deutschland. Eine Superpower. Die Leute sind alle on time. Und wenn einer nicht on time ist, entschuldigt er sich für 2 Minuten. Fahr mal in andere Länder. Wenn du eine Stunde später kommst, hast du Glück gehabt. und Amerika ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist bei uns Grundrauschen, diese Pünktlichkeit. Und wenn du versuchst, Organisationsstrukturen oder Abläufe hinzukriegen, Leute sind nicht da, dann verbrennst du Zeit und Geld.
Lass mal so ein bisschen geografisch mehr reinzoomen in Deutschland, und zwar in unsere Region hier, Südniedersachsen. Mhm. Würdest du schon sagen, dass Pattensen deswegen für euch so interessant war, weil Rossmann halt in der Nähe war, die Wege kurz waren?
Wir kommen alle aus Pattensen.
Okay.
Also wir sind eine alte Pattenser Familie.
Ja.
Und beziehungsweise seit den 20ern in Pattensen, das gibt also noch ältere Familien dort.
Ja.
Und das war jetzt Zufall, dass Rossmann eben auch in unserer Region ist.
Okay, aber es ist schon so, dass eben so ein großer Champion wie Rossmann halt wächst und wächst und wächst und dann expandiert und dann Unternehmen wie eben Novatex dann eben mitzieht, weil es dann halt Rossmann-Filialen nicht mehr in Deutschland gibt, sondern auch in Rumänien und Bulgarien.
Polen.
Polen zum Beispiel.
Polen sind, glaube ich, Marktführer. Ja, das ist klar.
Sogar in der Türkei mittlerweile habe ich gelesen.
Ja, Türkei sind sie auch unterwegs. Albanien mit Altin Lala.
Genau. Und das führt dann automatisch dazu, dass man auch in Polen dann eure Produkte kaufen kann.
Ja, also wenn man es richtig handwerklich macht, dann
ist man
da auch mit im Rennen. Und logisch, also Rossmann ist ein tolles Unternehmen und die haben super Erfolg hingelegt. Und wenn du da im Team drin oder als Partner mitmarschieren kannst, dann wächst du auch mit, ist klar. Hm.
Lass mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt das Jahr 2035, haben wir dann was glaubst du, was trifft am ehesten zu? Haben wir dann eher eine Produktion, die KI gesteuert ist? Haben wir eher einen Umbruch bei euch in der Unternehmenskultur? Haben wir eher komplett neue Produkte und Geschäftsmodelle?
Gute Frage. Also das Looking into the Crystal Ball, wie man so schön sagt, das ist immer spannend. Und das ist ja auch die Kunst des Unternehmers, da
Wetten abzuschließen.
Wetten abzuschließen, genau so ist es.
Heute mein Learning.
Ja, ja. Und also KI ist ein Faktor, es ist ein Instrument, was man geschickt einsetzen muss. Mal gucken, wie weit es kommt. Ist ja eigentlich, KI heißt es einfach nur Software. Das ist nur ein schicker Name drauf geflanscht worden. Ja, das ist ein Skill, dass man da sauber mit umgeht. Und wenn sich das wirklich hart durchsetzt, dann muss man halt sehen, wo kriegt man in 20 Jahren die Experten her, die dann noch verstehen, was richtig oder falsch von dem Resultat von ChatGPT ist. Aber das ist die Geschichte. Es gibt demografische Bewegungen, Geburtenraten gehen runter, also da muss man sich drauf einstellen.
Stimmt, das kannst du ja gar nicht beeinflussen, dann wird der Markt automatisch kleiner.
Das ist wie das Wetter, das kannst du nicht beeinflussen. Du musst halt andere Märkte suchen, also du kannst international dich bewegen, du kannst ähnliche Funktionen in andere Zielgruppen reinarbeiten, da sind wir gerade dabei.
Könntest du auch sagen, dass du nicht mehr bis zu 3 Jahre, sondern bis zu 5 Jahre noch irgendwie.
Es gibt alle möglichen Varianten.
So ein kleines Fahrrad mit erfinden oder so.
Ja, gut, okay, das ist wieder ein anderer Markt. Aber also man muss halt sich challengen und überlegen, wo man in den nächsten Jahren seine Produkte und welche Produkte man hinverkaufen kann.
Ist Armin Struckmeier noch CEO 2035?
Was waren das? 10 Jahre? Why not? Also der Job macht mir Spaß. Solange ich fit bleibe, gibt es keinen Grund aufzuhören.
Aber was sind deine Überlegungen so mit Unternehmensnachfolge?
Beide Kinder sind im Unternehmen aktiv. Gut, der Sohn sitzt auf der anderen Seite des Planeten. Der wird jetzt nicht so direkt hier in Pattensen mitmischen können. die Tochter vielleicht, das können Sie sich überlegen, abwarten. Ich baue da keinen Druck auf. Also, wenn einer den Schlüssel haben will aus der Familie, kriegt er sie. Dann spiele ich halt ein bisschen mehr Golf und gehe mehr laufen. Aber ja, das ist auch so ein bisschen, das ist wieder so deutsches Denken. Man hat so den, es macht Spaß, so ein bisschen Pflicht und so. Also das ist, mal schauen.
Wie langlebig sind dann eure Produkte? Gibt es dann in 10 Jahren keins der Produkte, die es aktuell gibt? Oder?
Nee, wir haben Artikel, die wir seit 20 Jahren verkaufen. Also hat die Farben geändert, ein bisschen die Form, ja. Aber das, was man für ein Baby einsetzt, hat sich nicht groß geändert. Das ist ja eigentlich die Herausforderung, dass du mal was Neues findest, weil es ja gar nicht so einfach ist.
Und würdest du sagen, dass ihr euch dann in 10 Jahren eher dann von der Personenzahl, Mitarbeiterzahl, vom Umsatz her stabil halten wollt? Oder ist da noch Wachstum, ist da noch Luft im Markt?
Also man muss sicherlich immer kosteneffizient arbeiten, sonst frisst einen der Wettbewerb auf, wenn der kosteneffizienter arbeitet als wir selber. Eine mittelständische Größe ist eine schöne Größe. Also man sagt immer, klassisch erwarteter Fußballkader von 20 bis 40 Leuten pro Management-Einheit ist eine richtig gute Truppe, weil die kannst du auf Zuruf steuern und jeder kennt sich gut.
Ja.
Wird's über 80, wird's spannend. Aber wenn wir USA sind wir 80, hier sind wir 2 Standorte mit jeweils um die 50, das sind eigentlich ganz gute Hausnummern. Und solange sich das in dem Bereich bewegt, ist alles okay.
Okay. Und du fühlst dich auch in Pattensen noch sehr wohl.
Klar.
Und wirst auch niemals überlegen, irgendwo anders hinzugehen.
In Deutschland nicht, nein.
Okay, cool. Spannende Einblicke. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr, 2 Jahren mal so ein Update mal machen. Einfach gerne. Mal um zu schauen, wo stehen wir dann. Denkt man gar nicht. Ein Hidden Champion aus Pattensen. Ist einfach, ich finde es immer wieder so schön zu sehen, dass wir hier in der Region eigentlich so viel Kompetenz haben und so viele Erfolgsgeschichten haben, die aber nicht immer so ganz durchdringen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Mission hinter unserem Podcast, einfach zu zeigen, dass wir eben in der Region stark sind, dass wir eben auch gut wirtschaften können. Und ich habe letzte Woche mit einem Freund einen Abend verbracht und da meinte er, ja, haben wir auch darüber gesprochen, wie so die Zukunft der Wirtschaft in Deutschland aussehen könnte, ob wir da optimistisch sind. Und er meinte, ja, er glaubt daran, dass die Enkelgeneration von den Gottlieb Daimlers das noch hinbekommen. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Aussage. Und das glaube ich auch. Und vielleicht noch ein paar abschließende Worte von dir mit dem Blick auf die deutsche Wirtschaft, in der Hoffnung, dass du ein bisschen Optimismus verbreitest.
Also ich bin ja von Haus aus Optimist. Sonst wäre ich nicht Unternehmer, weil das wäre in sich ein Widerspruch. Wenn du Pessimist bist, gehst du keine Wetten ein. Sicherlich haben wir unsere Herausforderungen. Aber Deutschland, wir sind ja viel in der Welt unterwegs. Und wenn wir uns einfach nur darauf besinnen, was wir können, wo wir gut drin sind und das in die Reihe kriegen, sind wir auch erfolgreich. Eigentlich eine ganz einfache Formel. Weil, guck mal, wo wir sind. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder der Welt mit 80 Millionen Menschen plus. Wir haben eine ganze Menge fiese Sachen hinter uns in der Geschichte und haben es trotzdem, sind wir noch hier. Und eigentlich ganz gut unterwegs. Ein bisschen schöne gemischte Gesellschaft inzwischen, was auch widerstandsfähiger macht, die Gesellschaft. Wir müssen einfach nur weitermachen, sauber konzentriert weitermachen, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Wir haben im Podcast immer eine Abschlussfrage. Und das ist unsere Frage, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Knochenhauerhaus. Oben unterm Dach haben wir mal so eine coole Firmenveranstaltung gemacht. Das hat Spaß, das war cool.
Cool. Armin, danke, dass du da warst.
Ja, gerne.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.